Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
In einer Jugendgruppe, in einer der früheren Arbeiten, wo wir gestanden sind, habe ich einen Abend gehabt über Heilsgewissheit. Und wir haben mit der Bibelarbeit angefangen gehabt. Ich saß mit dem Rücken zur Tür und dann ging die Tür auf und dann stand einer da. Ich habe gedacht, nanu, der stand da, so lange Haare, Ledermantel, ein T-Shirt mit so einer Heavy-Metal-Fratze drauf, so ein Kreuz umhängen, ein Nietengürtel, Stiefel bis oben hin. Eben, ich sage Ihnen ehrlich, ich habe gedacht, nanu, was kommt denn da jetzt wohl rein? Und wir haben ihm dann einen Platz angeboten und trotzdem überwunden, ihm wirklich lieb und freundlich zu begegnen, trotz allen Bedenken, die da waren. Und er saß da, der hat mir jedes Wort von den Lippen runtergezogen an dem Abend. Und danach kam er auf mich zu und hat sich vielmals für die Bibelarbeit bedankt. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich denken soll. Ich habe gedacht, entweder meint er es ganz aufrichtig oder ist ein Schauspieler. Es gibt nur die beiden Möglichkeiten. Und das erste war der Fall gemeint. Er hat das ganz aufrichtig gemeint. Er hat ein junger Mann, der zwischen 14 und 18 alles erlebt hat im Negativen, was dieses Leben zu bieten hat, mit 14 Jahren von zu Hause ausgezogen ist. Er kam dann öfters und es hat Zeit gebraucht, bis er sich dann auch verändert hat. Wenn Sie ihn heute sehen würden, wenn der hier reinkäme, Sie würden mir nicht glauben, dass es die Person ist, von denen ich Ihnen gerade erzählt habe. Aber es hat viel Liebe gebraucht und einen langen Atem, um ihn im Glauben weiterzuführen. Und das Bemühen, er hat dann bei einem Bruder in der Gemeinde gewohnt, der selber Junggeselle ist, der sich dann um ihn angenommen hat und Zeit für ihn genommen hat. Und dass wir das auch sehen, dass wir in diesem Sinn offen sind. Wenn in der heutigen Zeit Menschen zum Glauben kommen, da ist oft überhaupt keine Voraussetzung mehr da. Die haben keine Ahnung mehr über Sünde oder sonst etwas. Es gibt in einzelnen Fällen das, dass das sofort da ist. Aber oft braucht es Zeit, Liebe und einen langen Atem, um sie im Glauben weiterzuführen. Nicht um inkonsequent zu sein, sondern um sie im Glauben weiterführen zu können. Wir haben das auch auf anderem Gebiet erlebt, wo jemand zum Glauben gekommen ist, der mit jemand zusammengelebt hat. Die Sache hat sich dann geregelt, aber die andere Person war nicht gläubig und sie wollten dann heiraten. Und es hat viel Zeit gebraucht, die Person davon zu überzeugen, dass es nicht richtig ist, einen Ungläubigen jetzt zu heiraten in diesem Fall. Sie ist heute mit einem gläubigen Mann glücklich verheiratet. Aber das ist über ein halbes oder dreiviertel Jahr gegangen. Und das möchte ich damit sagen, dass wir diese Liebe haben, diesen langen Atem von der Bibel her und nicht nachgeben. Und nicht gleich, wenn jetzt irgendjemand dazukommt, die Person kritisch irgendwie betrachten oder ihr in kritischer Weise begegnen. Nicht unsere Linien verwischen, aber mit Liebe und einem langen Atem Menschen im Glauben weiterzuführen. Das war jetzt das erste gewesen, Nehemia setzt die Tore ein. Jetzt kommt das zweite, Wächter für Jerusalem. Mit dem Bau der Mauer und dem Einsetzen der Tore war es noch nicht getan. Nehemia setzte dann Wächter für die Mauern und Tore Jerusalems ein. Ohne den Dienst der Wächter wäre die Mauern und die Tore mit der Zeit nutzlos geworden. Und die Wächter mussten darauf Acht haben, wer durch die Tore ein- und ausgeht und wann die Tore geöffnet und geschlossen werden. Das war die Aufgabe der Wächter gewesen. Die Tore durften erst geöffnet werden, wenn die Sonne oben am Himmel stand und heiß gebrannt hat. Und sie mussten wieder geschlossen werden, solange die Sonne am Himmel war und die Dämmerung noch nicht einsetzte. Und so konnte niemand ungesehen oder unerkannt in der Dämmerung oder in der Dunkelheit in die Stadt reinschleichen und von der Stadt wieder rausschleichen. Wir haben davon gesprochen, dass die Gemeinde diese Tore braucht, von der aus wir gehen, das Evangelium in die Welt tragen und umgekehrt, wo auch neue Menschen zu der Gemeinde dazu hinzugefügt werden. Aber es gibt für die Gemeinde Zeiten, zu denen die Türe geöffnet sind, und es gibt Zeiten, wo die Türen auch ganz klar verschlossen sein müssen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Wenn die Gläubigen zusammenkommen, um das Brot zu brechen und das Mahl des Herrn zu feiern, das ist das eine Zeit, wo die Tore bildlich gesprochen geschlossen werden. Das Mahl des Herrn ist nach dem Zeugnis der Schrift nur für wiedergeborene Kinder Gottes gegeben, für die Gemeinschaft der Gläubigen. Ich persönlich finde es schön, wenn schon durch den Zeitpunkt des Brotbrechens ein Schwerpunkt gesetzt wird, wo schon etwas deutlich wird. Manche Gemeinden machen so, dass sie es vor dem Gottesdienst machen. Und dann ist schon klar, dann kommen da die Gläubigen zusammen. Und wenn nachher auch andere zur Wortverkündigung kommen, dann ist das gar nicht schlimm. Aber das ist dann eine Formsache, wie und wann man das macht. Wenn nun das Mahl des Herrn in einem Rahmen gefeiert wird, wo auch andere dazukommen, dann ist es die Verantwortung der leitenden Brüder, klar zu betonen, dass das Mahl nur für Gläubige und gerettete Kinder Gottes ist und nicht für jedermann. Da geht's nicht darum, dass wir uns über andere stellen, das kann man sehr lieb sagen, aber trotzdem ganz deutlich, sondern dass wir im Gehorsam gegenüber dem Herrn handeln und zu seiner Ehre so das handhaben. Ich habe Ihnen gestern das gesagt in Bezug auch auf das Thema, wie gehen wir mit Sünde untereinander um, wenn Unversöhnlichkeit da ist oder Eifersucht da ist, und dass wir auch da sehen, wenn Dinge nicht bereinigt sind, wenn jemand willentlich in der Sünde verharrt, dass man auch den Mut hat zu sagen, solange das nicht geordnet ist, und hier geht's um den Herrn, nicht um uns, ist eine Teilnahme am Mahl des Herrn nicht möglich. Paulus sagt uns, wir sollen den Leib Christi unterscheiden können in diesem Zusammenhang. Ein anderes Beispiel: Wenn es um das geistliche Leben der Gemeinde geht und die damit verbundenen biblischen Strukturen und Linienführungen, Ältestenamt, wer wird Ältesten in einer Gemeinde? Wir haben davon gesprochen, wer arbeitet mit, trägt Verantwortung. Dann muss auch ganz klar sein, dass hier die Tore geschlossen sind und dass dieses Anliegen nur von wiedergeborenen Kindern Gottes miteinander besprochen wird. Es ist heute immer mehr in Mode gekommen, dass wenn eine Gemeindeversammlung ist, dass man dann auch sagt, ja, es dürfen alle daran teilnehmen, die Interesse haben an der Gemeindeversammlung, wenn Mitgliedschaft da ist, auch die, die nicht Mitglieder sind und so weiter. Sicher, man kann sagen, sie sind nicht stimmberechtigt, aber hier beginnt man schon irgendwo. Tore, Zeiten, wo eigentlich die Tore geschlossen sind, wo es um den Leib Christi als solchen geht, dann Tore zu öffnen, wo es dann zu anderen Entwicklungen kommen kann. Wenn wir Tore zu falschen Zeiten öffnen, brauchen wir uns über geistliche Missstände nicht zu wundern. Zeiten der geschlossenen Tore sind in unserer heutigen Zeit nicht mehr beliebt. Abgrenzung ist out. Ich habe es Ihnen gesagt am Anfang. Man möchte sich nicht mehr abgrenzen. Aber vergessen wir es nie. Es geht nicht um unsere Meinung und um unser Empfinden. Die Gemeinde ist nicht unsere Gemeinde, sondern die Gemeinde unseres Herrn. Und das ist der Grund, dass wir in Demut und im Gehorsam gegenüber seinem Wort handeln. In Jerusalem wurden die Tore geöffnet und wieder geschlossen, solange sie im vollen Licht der Sonne lagen. Und nun finden wir in der Bibel die Sonne immer wieder als ein Bild für den lebendigen Gott und das Licht als ein Bild für das Wort Gottes. Das heißt, die Tore von innen und außen sollen im Licht von Gottes Wort geöffnet und geschlossen werden. Alles, was in die Gemeinde hineinkommt und wieder von ihr ausgeht, muss im Licht der Bibel und im Licht von Gottes Wort geprüft werden. Und hier haben die Ältesten einer Gemeinde in besonderer Weise das Wächteramt. Aber da sind alle Glieder aufgerufen, am Leib Christi zur Wachsamkeit. Der Herr Jesus erkennt das an bei der Gemeinde in Ephesus, der es an der ersten Liebe gemangelt hat. Das war schlimm. Aber etwas anderes hat er anerkannt. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Im Licht der Bibel können wir aber nur prüfen, wenn wir wirklich in der Schrift zu Hause sind. Und wenn die Bibel, das Wort Gottes, auch den höchsten Stellenwert hat in der Versammlung, in der Gemeinde, zu der wir uns zählen. Lassen Sie mich das Ihnen mutmachend sagen. Bringen Sie Ihre Bibel mit in die Versammlung, in die Bibelstunde, damit Sie selbst nachprüfen können, ob das, was da vorne der Prediger sagt, ob das auch stimmt. Nicht, dass wir jetzt kritisch sind und jeden sezieren da nach unserem Aber, ob stimmt das mit der Bibel überein? In Bretten, das war meine erste Dienststelle, da haben wir Bibelgesprächskreis gehabt und da saßen wir dann zusammen. Ich habe eine Einleitung gegeben und dann haben wir uns ausgetauscht über dem Wort. Das war einmal im Monat gewesen anstelle der Bibelstunde, da war die Steinigung des Stephanus dran. Und ich habe mich vorbereitet und Kommentare gewälzt, um den Hintergrund für den Text zu geben und habe das dann den Leuten erklärt. Und wenn ich ehrlich bin, ich war auch stolz drauf, was man da alles gewusst hat aus dieser Zeit, dass die Leute damals bis zum Bauch eingegraben wurden bei einer Steinigung und dann konnten sie den Steinen nicht mehr ausweichen. Das war besonders qualvoll gewesen. Und ich habe das dann alles erklärt und dann kamen wir auf den Text zu sprechen und da saß hinten ein ganz einfacher Leierbruder. Und da meldet er sich und sagt, Bruder Pflaum, aber da steht doch in Apostelgeschichte, er kniete sich nieder und betete. Wie soll er das tun, wenn er bis zum Bauch eingegraben war? Ja, ich habe ihm recht geben müssen. Verstehen Sie, das ist jetzt ein ganz einfaches, banales Beispiel. Wir können sagen, eine nebensächliche Sache, aber wie wichtig es ist, wirklich im Licht der Bibel zu prüfen, ob das dann auch übereinstimmt mit dem, was uns das Wort Gottes sagt. Es ist eine der größten Nöte in unserer Zeit. Man verehrt die Bibel. Man möchte auch als biblisch oder bibeltreu gelten. Das möchten alle. Man nennt vielerorts die Bibel auch noch das Fundament des Glaubens. Aber man prüft nicht mehr an der Bibel und ist auch nicht mehr bereit, sich der verändernden Kraft von Gottes Wort mit seinem Leben ganz auszusetzen. Und da steht die Bibel dann oft nur noch so im Hintergrund auf einem Denkmalsockel, wo man sie verehrt, aber man lebt nicht mehr in der Bibel. Wenn man nicht in der Bibel lebt, kann man auch nicht prüfen. Und man prüft gar nicht mehr, ob das, was da raus und rein geht zu den Toren, ob das auch wirklich im Licht von Gottes Wort besteht. Es begegnen einem immer wieder Argumente auf der Erfahrungs- und Gefühlsebene. Aber nicht mehr aufgrund der Heiligen Schrift. Mir hat vor einiger Zeit ein Bekannter angerufen, der bei einem Kongress war und wissen wollte, wie ich darüber denke. Und der ganz begeistert war von diesem Kongress, aber trotzdem Anfragen hatte. Und deshalb hat er angerufen und ich habe ihm dann Dinge genannt von der Bibel her, die ich als äußerst bedenklich sehe. Ich war informiert gewesen über diese Sache, wo er mich gefragt hatte. Und dann kam dieses Argument, dann hat er zu mir gesagt, das stimmt schon, was du sagst, aber da hat man eine solche Liebe untereinander gespürt, das kann doch nicht verkehrt sein, das war so ein Erleben gewesen, so ein Gefühl gewesen. Und ich habe ihm dann gesagt, wir dürfen nicht auf der Gefühlsebene argumentieren, sondern wir müssen wirklich im Licht der Bibel prüfen, ob das übereinstimmt mit dem, was Gottes Wort sagt. Wir haben ein anderes Ehepaar gekannt, sie gingen zu einem Auslandsaufenthalt und dann kamen sie zurück und waren dort in eine sehr fragwürdige Gemeinde geraten, völlig begeistert von dieser Gemeinde. Und dann kam nichts, was ihnen aus dem Wort Gottes wichtig geworden wäre, sondern dann kam, ja, die Liebe, die man da untereinander gespürt hat. Das hat uns so verändert. Und man war gar nicht mehr bereit zu fragen, ja, was dort an Lehren verbreitet worden ist, steht das hier drin? Stimmt es mit dem überein oder stimmt es nicht mit überein? Ich habe Ihnen gestern gesagt, an der Liebe sollen wir erkannt werden, die Liebe untereinander, nicht, dass wir das auf die leichte Schulter nehmen. Da, wo wir kalt sind oder frostig sind, es entschuldigen wollen. Aber jetzt geht's um das, was um die Tore raus und rein geht. Und das kann nur im Licht der Sonne, im Licht von Gottes Wort und seiner Wahrheit geprüft werden. Sonst ist allen Einflüssen die Türen geöffnet. Auch alle Erfahrungen und Erlebnisse, alle Erfolge müssen wir bereit sein, im Licht der Bibel zu prüfen, auch in unserem Leben. Es ist wichtig in diesem Zusammenhang, dass wir die Bibel in ihren Zusammenhängen kennen, um an ihr prüfen zu können. Wir sehen das bei der Versuchungsgeschichte des Herrn Jesus, wie der Satan Bibelverse missbrauchte, indem er sie aus dem Zusammenhang riss. Was konnte der Herr sagen? Und wiederum steht geschrieben. An einem Ort war eine Allianz gewesen, in der wurde ganz groß Johannes 17, Vers 21 geschrieben, damit sie alle einseien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns einseien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und sie haben gesagt, wir müssen trotz allen Unterschieden in der Gemeinde, in den Gemeinden zusammenstehen, auch lehrmäßig, die da sind, und eins sein. Johannes 17 steht's ja, dann kommt eine Erweckung, dann wird es einen geistlichen Aufbruch geben. Nun, gell, das schluckt man erst immer, wenn dann einem so ein Wort Gottes entgegengebracht wird. Und an dem Ort war ein Prediger gewesen, der anders dachte. Und er hatte dann bei einer Allianzsitzung die Einleitung gehabt. Und dann hat er die Andacht gehalten über Johannes 17, Vers 17. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Das kommt dann bevor, es heißt, sie sollen eins sein. Und hat gesagt, Einheit in Christus ist nur aufgrund der Wahrheit möglich. Und dann sind in der Allianz die Flammen zum Dach rausgeschlagen. Verstehen Sie? Deshalb ist es so wichtig, dass wir biblische Zusammenhänge kennen. Dass man das sich nicht aushebeln lässt mit irgendwann, sondern wirklich prüfen kann, das klingt jetzt so fromm, aber stimmt es überhaupt mit ein? Nein, erst kommt Heilige Sinn deiner Wahrheit. Und wir können nur eins sein, wenn wir auch in der Wahrheit eins sind, so wie Christus es gemeint hat. In dem Zusammenhang ist es wichtig, dass wir ganz neu definieren, was wir unter Bibeltreu verstehen. Und das möchte ich Ihnen jetzt sagen, wenn ich von Bibeltreu rede, dann bedeutet das für mich, die Bibel ist Wort für Wort von Anfang bis zu Ende von Gott inspiriert. Nicht nur einige Kapitel oder einige Schreiber, sondern Wort für Wort sind von ihm inspiriert. Die Bibel ist irrtumslos und ohne Widersprüche. Und wenn wir Dinge nicht fassen können, dann liegt das an unserem menschlichen Verstand. Aber nicht, dass die Bibel Irrtümer enthalten würde. Die Bibel ist die alleinige und absolute Autorität für Lehre und Leben. Und die Bibel kann in richtiger Weise nur mit sich selbst ausgelegt werden. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich bin bibeltreu, ja, aber was der Paulus da über die Frauen geschrieben hat, es war seine Meinung gewesen, dass die da kein Lehramt in der Gemeinde haben sollen. Das war damals, kann man heute nicht mehr so sehen. Wenn die Bibel Wort für Wort von Gott inspiriert ist, dann gilt das nicht nur damals, dann gilt das auch für uns heute und wird immer gelten. Es ist sicher nicht unsere Aufgabe und Verantwortung, über alles und jeden in der heutigen Christenheit eine Beurteilung auszusprechen. Überlassen wir das getrost unserem Herrn, der das einmal in der einzig vollkommenen Weise und richtigen Weise tun wird. Und haben wir Acht auf uns selbst in diesem Punkt. Ich habe es gestern gesagt, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Das gehört untrennbar zusammen. Aber wo wir selbst oder die örtliche Gemeinde, zu der wir gehören, mit Einflüssen und Entwicklungen konfrontiert werden, ist es unsere Verantwortung, alles in der Abhängigkeit von unserem Herrn an dem alleinigen Maßstab seines Wortes zu prüfen. In Erkenntnisfragen, da benötigen wir die biblische Weide. Biblische Erkenntnisfrage, wann ist die Entrückung? Da hat es leider schon Krieg unter Gläubigen gegeben. Das ist eine Erkenntnisfrage, ob die Entrückung vor der Trübsal, aus der Trübsal oder nach der Trübsal ist. Oder die Erkenntnisfrage, wie jemand über die Erwählung denkt. Oder auch die Erkenntnisfrage, wenn es biblisch richtig gehandhabt wird in Bezug auf die Nachfolge, ob das Heil verlierbar ist oder nicht. Das ist für mich auch eine Erkenntnisfrage. Ich kenne Glaubensgeschwister, die ganz klar die Glaubensgewissheit lehren und sagen, aber es könnte sein, dass der Wiedergeborene verloren geht. Und andere, die sagen, das Heil ist nicht mehr verlierbar, aber wenn es echt ist, wird sich das durch das Leben, die Heiligung und die Nachfolge zeigen. Das ist eine Erkenntnisfrage. Wegen so etwas brauchen wir uns nicht bekriegen, wo die Bibel wirklich Dinge offen lässt. Ich möchte es anfügen, zum Beispiel Spurgeon hat ganz klar die Unverlierbarkeit vom Heil gelehrt. Pastor Wilhelm Busch auch. Aber das ist überhaupt kein Gegensatz jetzt zu anderen Gottesmännern, die die Verlierbarkeit des Heils aufgrund der Heilsgewissheit gelehrt haben. Lassen wir diese Frage offen in biblischer Weide, dass wir uns da nicht bekriegen. Aber wo es um biblische Grundlinien geht, irrtumslos und so weiter, dass wir ganz klar alles prüfen, was kommt hinein und was geht von der Gemeinde wieder hinaus. Wir sehen in Kapitel 13, wie Nehemia bei seinem zweiten Kommen nach Jerusalem wieder Ordnung schaffen musste, weil das Wächteramt nicht in richtiger Weise wahrgenommen wurde. Tatsächlich hatte es Tobia geschafft, in der Vorratskammer des Tempels sich einzuquartieren. Und Nehemia begann dann erst wieder einmal auszuräumen und da diesen ganzen Krempel rauszuwerfen, den der Tobia dort reingetan hat. Vorhin habe ich Ihnen gesagt, dass es Zeiten gibt, wo die Türen nach außen in der Gemeinde verschlossen sein sollen. Zu den Gottesdiensten und Veranstaltungen ist jeder herzlich willkommen, Bibelstunde. Aber jetzt dieser Tobia, der sich eingemischt hat, der nicht zu Israel gehört, da geht es um die Frage, wer Glied am Leib Christi ist, wer wirklich zur Gemeinde gehört. Und da brauchen wir in erster Linie keine Mitgliedskarte oder sonst etwas, sondern geistliche Kriterien. Ich habe an anderer Stelle dieser Tage schon gesagt, dass wir von der Bibel her Mut brauchen für klare Unterscheidungen. Die Wiedergeburt, das Leben aus Gott hat Kennzeichen, die uns in der Bibel genannt werden. Und nun sieht unser Herr allein in die Herzen. Und ich habe es gesagt an einem Beispiel Bekehrung, wo ich dachte, sie ist echt und sie war nicht echt, wo sich klar gezeigt hat. Und ich habe es umgekehrt erlebt, eine Bekehrung, wo ich gedacht habe, hat er wirklich verstanden, um was es geht. Und es hat sich ganz klar gezeigt, in darauffolgend in seinem Leben, in der Nachfolge, dass es echt war, dass er aus Gott geboren war. Wir wollen nicht urteilen jetzt über Menschen in falscher Weise, aber wenn die Kennzeichen des neuen Lebens völlig fehlen, da ist die Frage berechtigt, ob jemand aus Gott geboren ist. Und sehen wir das, dass es in der Bibel einen Unterschied gibt zwischen erweckt und wiedergeboren. Der erweckte Mensch, der kann in der Bibel lesen, der kann schon Gebetserhörungen haben, Interesse haben, aber es ist nochmal etwas anderes, von Neuem geboren zu sein, Gewissheit der Sündenvergebung zu haben, dass Christus in mir lebt. Denken Sie an Nikodemus, der war erweckt. Meister, niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Wir wissen, dass du von Gott gekommen bist. Wir würden heute sagen, wunderbar, Nikodemus. Jetzt sprechen wir noch eine Übergabegebet und dann tust du unsere Mitgliedskarte unterschreiben und gehörst jetzt zu unserer Gemeinde. Was hat der Herr Jesus gesagt, Nikodemus? Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Er hat gesehen, er war erweckt, aber noch nicht von Neuem geboren. Denken Sie an den reichen Jüngling. Er kam mit der richtigen Frage, die Frage nach dem ewigen Leben, nicht wie es ihm ein bisschen wohl und besser geht, sondern mit der Frage nach dem ewigen Leben an die richtige Adresse zum Herrn Jesus. Und der Herr Jesus ließ ihn gehen. Warum? weil er keine Sündenerkenntnis hatte. Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und er zeigt ihm dann, dass er nicht mal das erste Gebot gehalten hat. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Und so weiter, als er gesagt hat, verkaufe alles, was du hast. Wir hätten gesagt, wunderbar, Frage nach dem ewigen Leben, ein Übergabegebet. Der Herr Jesus ließ ihn gehen. Es war keine Sündenerkenntnis da gewesen bei diesem Mann. Ich möchte das noch einmal dazu sagen, dass wir jetzt nicht meinen, wir seien die Richter über das ewige Leben. Das wird unser Herr tun. Aber es kann sein, dass wir in einer Gemeinde Jahre Leute haben, die jahrelang treu kommen, die alles schön und gut finden, was dort gesagt und gemacht wird, aber niemals von Neuem geboren waren, die erweckt waren, aber nicht errettet, die nach einer Zeit wieder abgetaucht sind, die vom Heiligen Geist berührt waren, aber nicht mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und wehe uns, wenn wir diese Menschen noch in ein falsches Ruhekissen gebettet haben und ihnen durch Unterschlagung der biblischen Wahrheit vermittelten, dass doch alles in ihrem Leben in Ordnung wäre. Ich möchte dazu sagen, auf der anderen Seite gibt es immer wieder gerettete Kinder Gottes, die ins Zweifeln kommen, die innerlich nicht zur Ruhe kommen, bin ich gerettet? Und da gilt dann das. Schau weg von dir, schau hin auf Jesus. In ihm bist du gerecht, in ihm bist du gerettet, nicht in dir selbst. Und da darf man ein mutmachendes Wort sagen. Und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Es ist die Frage, wer zum die Leib Christi gehört, das hat dann weitreichende Konsequenzen für das Leben der Gemeinde Jesu. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Man sucht Mitarbeiter für verschiedene Aufgaben und auch geistliche Verantwortungen. Und dann denkt man an der X und die Y, die jetzt nun schon seit Jahren regelmäßig zu einer Gemeinde dazukommen, in den Veranstaltungen auftauchen, immer fröhlich dabei sind. Vielleicht haben sie auch noch menschliche Qualifikationen und Fähigkeiten, die uns beeindrucken. Aber haben wir von Ihnen schon einmal ein Zeugnis gehört oder, bevor man jemand beruft, wirklich ein seelsorgerliches Gespräch geführt, wenn man das nicht sicher weiß, ob die Person wiedergeboren ist, ob sie Christus ergriffen hat, ob sie neues Leben aus ihm hat. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir mit der Zeit, ob wir es wollen oder nicht, dann wird es gehen wie beim Tobia, dass andere Dinge plötzlich in der Gemeinde Jesu wieder Fuß fassen. Es ist die Frage, ist das Leben des Betreffenden nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern wird etwas von der Frucht des Geistes sichtbar? Nicht, dass das alles da sein muss. Wir wissen ja selber, wie oft versagen wir in der Nachfolge, wie oft versage ich täglich. Aber wird trotzdem etwas von dem neuen Leben sichtbar. Und lassen Sie mich das anfügen, das ist auch oft das Problem der zweiten und dritten Generation. Es ist ein ganz großes Vorrecht, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen zu sein. Das wird heute manchmal zu negativ dargestellt. Da kann man nicht dankbar genug dafür sein, wenn das der Fall war, wenn man vieles mitgekriegt hat. Aber die Frage muss bei jedem kommen, sind die Überzeugungen nur äußerlich übernommen oder ist es wirklich zu einer persönlichen Bekehrung und Wiedergeburt gekommen, dass das Ganze von innen herauskommt? Das gilt auch in anderer Richtung. Es gibt Geschwister, die sind in einer Gemeinde und da ist ein Pastor und der gibt jetzt eine Richtung an. In eine Richtung, er grenzt sie vielleicht ganz klar ab von manchen Sachen. Und solange dieser Pastor da ist, ist man überzeugt und sagt, jawohl, und das ist genau das Richtige. Und dann kommt der nächste Pastor und der ist sehr lieb und nett vom Menschlichen und so weiter. Und da gibt jetzt geistlich eine ganz andere Linie an. Und dann staunt man manchmal, wie Menschen um 180 Grad eine Kehrtwendung machen können im Laufe der Zeit. Ich möchte mich da über niemanden stellen. In meiner Bibel steht, wer da stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Und ich brauche selbst jeden Tag die Bewahrung durch den Herrn. Nur er kann mich bewahren und ans Ziel bringen, nicht ich. Aber ich möchte dazu sagen, dann stellt man sich manchmal die Frage, waren das wirklich geistliche Überzeugungen, die von innen heraus gewachsen waren, die da verwurzelt sind? Oder hat man das nur äußerlich übernommen und wo es dann halt plötzlich in eine andere Richtung ging, ist das Ganze weggeklappt und zusammengeklappt, weil es nicht von innen heraus gekommen war. Wir müssen wieder neu lernen, alles im Licht von Gottes Wort zu prüfen. Das gilt auch für mein persönliches Leben, für mein eigenes Leben in der Nachfolge. Auch bei aller christlichen Prägung und Tradition, die wir mitbekommen haben, immer wieder uns selbst von der Bibel in Frage stellen lassen und dann bereit zu sein, dass Christus uns durch sein Wort verändert. Und es ist mein tiefer Wunsch, dass wir zu Nachfolgern werden, die allein an Christus und sein Wort gebunden sind und denen es der größte Wunsch wird, andere Menschen auch dorthin zu führen, die Gemeinde, der wir angehören, dorthin zu führen, dass wir allein uns von Christus und seinem Wort prägen lassen. Lasst uns darum beten, dass unser Herr Jesus auch wieder ganz neue Wächter im biblischen Sinn erweckt. Menschen, die die Entwicklungen und Nöten unserer Zeit im Licht der Bibel sehen und dann das Wort Gottes allein auf den Leuchter stellen. Ob das heute populär ist oder nicht, das macht nichts zur Sache. Das Wächteramt war noch nie populär, auch nicht im Alten Testament. Luther, wo hatte es ja sehr schwer in seiner Zeit und danach wurde er von allen verehrt, als er nicht mehr gelebt hat, haben ihn dann alle verehrt. Und wissen Sie, was dann Spurgeon geschrieben hat, der durch viele Auseinandersetzungen gegangen ist, so, wo man als auf Luther verwiesen hat, ohne zu wissen, durch was für Kämpfe er gegangen ist. Da hat Spurgeon gesagt, alle verehren heute Luther als den großen Reformator, weil er nicht mehr lebt. Wir wollen ihn gerne verehren, wir wollten aber sicher nicht, dass er heute unter uns lebt und wirkt. Es ist wie mit einem Bären. Im Zoo finden alle einen Bären ein schönes und interessantes Tier, weil er in einem Käfig ist und uns nichts anhaben kann. Aber keiner von uns möchte einen Bären zu Hause haben. Dass wir da ehrlich sind. Es war noch nie populär oder etwas. Und da kann es uns selbst auch an das Leder gehen, wenn Gott Wächter erweckt. Aber dass wir doch darum beten, die sein Wort ganz neu auf den Leuchter und in den Mittelpunkt stellen. Lasst uns lernen, alles neu im Licht der Bibel zu prüfen, auch da, wo es für uns unangenehm wird. Unser ganzes Denken, unsere Wahrnehmung, schreibt Paulus in Römer 12, Vers 2, soll erneuert werden. Und es ist mein Wunsch, dass uns der Vers aus Psalm 119, Vers 105, sowohl für das persönliche Leben wie für die Gemeinde neu zum Leitsatz wird. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.